Nun, ich hoffe, dass wir alle einstimmen auf das, weil, wie gesungen wurde, Jesus, mein Herr, mein Gott. Ich glaube, dass jeder, der die Bibel liest, der einmal in Gedanken nach Golgatha geht und darüber nachsinnt, was dort geschehen ist, der wird wirklich sagen, Jesus, mein Herr, mein Gott. Und lasst uns mehr nach Golgatha gehen, im Geiste, am Fuße des Kreuzes verweilen und auf ihn schauen, was er für uns getan hat. Geschwister, es ist nie, keine Menschenzunge kann es aussprechen. Niemand kann es so ergründen, diese Tat, was sie bedeutet für die Menschheit im Ganzen. Aber seinen Kindern, die erlöst sind durch sein teures Blut, welches er vergossen hat, die können sich ein wenig hineinstellen und kennen vielleicht so ganz wenig davon ergründen und sich vorstellen, was es den Heiland gekostet hat und was ihn getrieben hat zu dieser Tat. Nun, in den Ostertagen ist so manches erwähnt worden von dem Opfertod Jesu, aber auch von seiner Auferstehung. Es wurde immer wieder betont, dass die Auferstehung, das ist die zentrale Botschaft, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre seine Geburt auch für unnötig gewesen, so wäre sein Tod auch ja, für unnötig gewesen. Aber weil er auferstanden ist und wir einen lebendigen Gott haben, einen Gott voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit und der jeden Augenblick Acht hat auf ein jedes persönlich und der verheißen hat und gesagt hat, ich will euch nicht verlassen noch versäumen. So denke ich, wir haben Ursache, mehr über diesen Heiland unserer Seele darüber nachdenken. Und wenn so manches erwähnt wurde und so manches gesprochen wurde, so möchte ich doch heute wiederum zurückkommen, was am Kreuze geschah auf Golgatha, was Jesus vollbracht hat und diese Tat, was Jesus auf Golgatha vollbracht hat, sein Opfertod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das ist ja alles miteinander verbunden. Wenn kein Tod gewesen wäre, dann wäre auch keine Auferstehung gewesen. Dass eine Auferstehung ist, da muss zuvor ein Tod sein. Und nach der Auferstehung seine Himmelfahrt. Und das, was wir auch hoffen, so wird treu bleiben bis ans Ende, so hat der Heiland gesagt, die werden alles ererben. Und wenn wir das ewige Reich erreichen wollen, ererben wollen, dann müssen wir mehr auf ihn schauen, mehr von ihm lernen. Ein Liederdichter sagt, mehr von dir, Herr, möchte ich lernen, mehr von deiner heiligen Lehre. Mehr in Demut und in Sanftmut leben nur zu deiner Ehre. Geschwister, wenn es auch unser Verlangen ist, dann wird der Heiland das Gelingen gegeben, denn es steht geschrieben, beiden, das Wollen und das Vollbringen, das kommt vom Herrn. Und das ist so schön, dass wir, wenn wir unsere Ohnmacht fühlen, dass wir ohne ihn nichts tun können, dann ist er immer bereit, uns zu führen, zu leiden und uns das ewige Erbe zu schenken. Das ist in einer sicheren Hand, niemand kann es rauben. Auf dieser Welt Reichtum, Ehre, Ansehen, alles. Ein großer Name, das kann in einem Augenblick anders werden. Aber dieses Reich hält der in der Hand, bewahrt es für seine Kinder, die ihm treu bleiben. Und niemand, das hat der Herr Jesus auf einer Stelle so gesagt, Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber dann bekräftigt er und sagt, niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Denn der Vater ist stärker wie alle. Und wenn das so ist, dann sind wir geborgen in ihm. Und es soll uns anspornen, dass wir in Wirklichkeit, so viel an uns möglich ist, so viel der Herr uns Gnade geschenkt hat, dass wir in diesen Dingen ihm treu dienen und treu nachfolgen. Dann wird das Erbe auch gewiss sein. Nun möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn über etliche Dinge sprechen, welches, was das Kreuz bewirkte. Ich habe die Botschaft überschrieben, Christus und das Kreuz. Und ich lese dazu aus dem verlesenen Einleitungswort einen Vers und dann aus Philipper einen Vers. Also 1. Korinther Kapitel 1, den 18. Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und dann möchte ich noch einen Vers lesen aus Philipper Kapitel 2. Und hier den 8. Vers. Und da heißt es, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Beide Verse reden von dem Kreuz. Aber ehe ich also meine Botschaft verkündige, möchte ich zuvor einen kurzen Ausschnitt, was jemand gesagt hat, von dem Vers, über diesen Vers, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und ich will das vorlesen. Das Kreuz ist eine Torheit beiden, den fleischlich gesinnten Menschen dieser Welt und den Weisen dieser Welt. Weil das Kreuz das Holz des Fluches ist, dem Galgen der Jetztzeit entsprechend. Dem fleischlichen Menschen, der nur nach Befriedigung seiner niedrigen Begierden trachtet und das Wohlleben dieser Zeit und die Wohllust für das entschuldigt, aber es geht mir nicht leicht zu halten. Und die Wohllust für das höchste Gut achtet, will es nicht einleuchten, dass Jesus Christus, der da behauptete, Gottes Sohn und Herr über alles zu sein, solch einen grausamen und gewaltigen Tod freiwillig erdulden sollte. Nach Jahren von selbstverleugnender, entbehrungsvoller Aufopferung im Dienste der leidenden Menschen. Es geht, wie ein Mensch in der Gestalt des sinnlichen Fleisches gebildet ein sinnloses Leben führen kann, über seine Begriffe hinaus, und dann sich um anderer Menschen, ja um seiner Feinde willen, das Leben lassen kann, da er ja vorgibt, Herr über das Leben selbst zu sein. Also der Mensch, der fleischlich gesinnt ist und wo seine Gedanken nur sind für dieses Leben, so von, mit einem Wort gesagt, vom Leben alles zu nehmen, ja, das geht über sein Vermögen, der kann das nicht verstehen, dass ein Mensch in Fleisch und Blut, dass er das durchmachen konnte. Und weil er auch vorgibt, Herr, über Tod sein, solch einen schmähvollen Tod zu sterben für die Menschen. Jetzt kommt der andere, der Weise dieser Welt, der mit Selbsterhebung verächtlich zugleich auf den Listling und auf den selbstverleugnenden Jünger Jesu neben sich herabblickt, begreift ebenso wenig, wie durch einen so schmachvollen Tod auch des fremdsten Menschen, der je lebte, die Sünde und die Wohllust aus dem Gedächtnis Gottes und aus dem Herzen der Menschen getilgt werden kann. Die Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes selber ist, ist beiden entgangen, trotz all ihrer menschlichen Weisheit. Wir haben gelesen, es ist eine Torheit bei denen, die verloren gehen. Aber bei uns oder bei denen, will ich sagen, die selig werden, ist das Wort vom Kreuz, das ist eine Gotteskraft. Und deshalb auch ist es notwendig oder ist es ratsam, dass wir mehrmals am Fuße des Kreuzes sitzen, darüber nachdenken, alles, was eigentlich dort geschehen ist und welche Auswirkungen hatte diese Tat auf Golgatha, welche Auswirkungen hat das Kreuz, welche Frucht schaffte das Kreuz. Und ich werde nicht immer so, ich werde nur bloß nennen, das Kreuz, vielleicht die Frucht des Kreuzes oder die Auswirkung des Kreuzes, weil ich habe gesagt, um was es geht. Nun, zuerst möchte ich, was für eine Auswirkung hatte das Kreuz? Einmal, es brachte die Versöhnung mit Gott, weil die Menschheit war getrennt von Gott durch die Sünde. Nun aber hat Gott eine Versöhnung geschaffen. Und diese Versöhnung war im Plan Gottes, ehe der Welt grundgelegt war. Man könnte vieles darüber sagen, alles, aber ich will es ganz kurz machen, wegen der Zeit. Diese Versöhnung schließt ein die Erlösung von Sünden, Befreiung von dem alten Menschen, von dem eigenen Ich. Welches geschieht? Diese Erlösung, die schließt in sich Rechtfertigung und Heiligung. Und beides wurde durch den Opfertod Jesus Christus am Kreuze vollbracht oder gewirkt. Das ist Frucht des Kreuzes, weil wir erlöst werden. Wenn wir lesen Kolosser Kapitel 1, Vers 14, lasst uns mal aufschlagen, was dort, dort ist dieses erwähnt. Kolosser Kapitel 1, Vers 14. Und hier heißt es, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn sie gewaschen sind in dem Blute Jesu, dann sind wir gerechtfertigt vor Gott. Es wurde erwähnt von hier aus, dass die Sünden, die einmal vergeben sind, die sind in das Meer der Vergangenheit. In Gottes Gedächtnis kommen sie nicht mehr. Geschwister, wenn ich verloren gehe, dann gehe ich nicht verloren, weil ich vor 30 Jahren gesündigt habe, sondern ich gehe verloren, wenn ich heute abtrete von dem, die Gnade Gottes verachte oder nicht schätze und einen anderen, das heißt, einen anderen Lebensweg einschlage, dann gehe ich verloren. Aber das, und wir wissen, Geschwister, eine Sünde trennt uns von Gott. Es braucht nicht viel sein. Es braucht nicht ein lebenlängliches Leben in der Sünde sein, sondern wir wissen, wer in der Gnade war und wer geschmeckt und gesehen hat und erfahren hat, verliert aber diesen Zustand. Da hat der Herr Jesus selber gesagt, mit ihm wird es viel schlimmer sein. Und er wird an jenem Tage viel größere Verantwortung haben, wie der, der in ganzer Zeit in der Sünde lebte, wusste aber wenig von Gott. Und deshalb ist es solch eine ernste Frage. Aber Gott sei Dank, Jesus Christus, in ihm durch seinen Opfertod haben wir die Erlösung in Christus Jesus. Der Heiland bezeigte selber, beim Abendmahl hat er gesagt, dies ist das Blut, das vergossen wird. Das Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen wird zur Vergebung für viele, zur Vergebung der Sünden. Also mit meinen Worten, das Blut Jesu Christi, er hat es am Kreuz vergossen, um die Menschen zu rechtfertigen. Nun, Geschwister, durch die Sünde, der Sünde ihre Frucht war, dass der Mensch in Schande fiel, in Zorn, der Zorn Gottes ruhte auf der Menschheit, Scham. Und Jesus Christus, der hat diese Dinge auf sich genommen. Warum sagen wir den Zorn Gottes? Weil Gott ihn dahingab. In dem letzten Vers haben wir gelesen, in dem Einleitungswort, im letzten Vers, was wir gelesen haben, von ihm, ja, von ihm kommt auch ihr Herr in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wir wissen, dass der Heiland, Gott hat ihn dahin gegeben, Gott hat alles auf ihn gelegt. Er hat das freiwillig auf sich genommen und durch dessen Wunden sind wir heil geworden, an Leib und Seele. Und wenn wir an dem bleiben, dann werden wir auch einmal das Erbe bekommen. Nun, alle Opfer im alten Bund, was die Juden vollbracht haben, die alle, die waren nur ein Hinweis, ein Vorbild auf das Versöhnungsopfer Jesus Christus. Ich habe mir so nachgedacht, darüber nachgedacht, gestern Abend. Und dann dachte ich so, wie wäre es heute, wenn wir noch unter dem Gesetz wären und müssen diese Opfer vollbringen? Es wäre unmöglich. Die Zeit hat sich radikal geändert. Und Gott in seiner Weisheit, in seiner väterlichen Fürsorge, er wusste, in welche Zeit die Menschheit hineinkommt. Und deshalb hat er den Erlösungsplan vor der Grundlegung der Welt geschaffen. Und heute können wir nicht genug danken, wie gut haben wir es. Wir können nur kommen. Das Einzige, was wir tun müssen, unsere Knie beugen, in Buße und Reue, in Demut vor ihm kommen. Jeder Sünder hat dieses Vorrecht, weil Jesus liebt den Sünder, nicht die Sünde, sondern den Sünder. Und um seinetwillen, was ich, wie der Paulus gesagt hat, er war der Vornehmste unter ihnen, so kann ich auch sagen. Aber Jesus Christus, Gott sei Dank, die Frucht des Kreuzes, er hat auch an mich gedacht und hat mich erlöst. Ich bin ihm von ganzem Herzen dankbar. In dem Opfertod Jesu gab sich Gott selber. Geschwister, dieses Geheimnis können wir nicht verstehen. Aber lasst uns mal, wir sagen, Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Jesus hat den Opfertod und Gott legte ja, alles auf ihn. Aber lasst uns mal einen Vers, 2. Korinther 5, lasst mal ausschlagen. Vers 19. Hier steht es so. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und im 21. Vers, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also wenn es hier heißt, denn Gott hat in Christo uns versöhnt, versöhnte die Welt mit ihm selber. Dann kommt es so raus. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Der Vater und ich, wir sind eins. Wenn jetzt Jesus Christus am Kreuz hängt und da steht, Gott versöhnte die Welt mit ihm selber, dann können wir sagen, Gott, der Schöpfer, der kam herab, in der Gestalt des Menschen, in der Gestalt seines Sohnes, weil diese drei eins sind. Und er hat die Welt mit sich selber versehen. Geschwister, wir wollen nicht in diese Dinge mehr, Aber ich habe den Vers gelesen, weil es hier so steht. Aber wir wissen, wir danken unserem Heiland, dass der ist ans Kreuz gegangen für mich und für dich. Und was er vollbracht hat, heute wären wir nicht hier. Ich muss oft denken, Geschwister, ich wäre vielleicht längst nicht mehr am Leben. Denn ich kenne mich, welche Natur ich hatte vor der Erlösung. Ich weiß, was mein Inneres war, was mein Bestreben war und das alles. Aber ich kann Gott danken, die Gnade Gottes kann einen Menschen ganz umwandeln, wer immer er auch sein mag. Nun das Zweite, was durch das Kreuz, Geschwister, wie schon angedeutet, wäre kein Tod gewesen, dann wäre auch keine Auferstehung gewesen. Und wäre keine Auferstehung gewesen, dann wären wir in unseren Sünden geblieben. Dann hätte der Opfertod Jesu seine Bedeutung verloren. Denn nur durch die Auferstehung ist auch möglich gemacht, dass jeder Mensch, der tot in Sünden ist, auferstehen kann. Das heißt, von dem Sündentod. Die Auferstehung Jesu hat uns auch gebracht, die Auferstehung, die Bibel sagt, die erste Auferstehung. Das heißt, wenn wir von unserem Sündentod auferstehen, wäre, lasst uns mal einen Vers, was der Apostel Paulus schreibt. In 1. Korinther 15, Vers 17. 1. Korinther 15, Vers 17. Und hier sagt der Apostel, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Also wäre Christus nicht auferstanden. Und deshalb würde immer darauf Wert gelegt, oder in den Botschaften wurde gesagt, dass die Auferstehung, das war die größte Botschaft, was jeder Menschheit gebracht wurde. Weil wäre Christus nicht auferstehen, so sagt der Apostel Paulus, so wäre unser Glaube eitel. So wären wir noch in unseren Sünden. So wären wir noch, ja, und hätten keine Hoffnung. Aber Christus, durch seine Auferstehung, hat er auch dieses bewirkt, und dass wir, also dass die Menschen gerettet werden. Paulus schreibt in Römer, Kapitel 4, Vers 25. Römer, Kapitel 4, Vers 25. Lasst uns mal lesen, was Paulus hier sagt. Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt? Eine andere Übersetzung sagt, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also die Auferstehung, er ist auferweckt, dass wir gerechtfertigt werden. Wäre Christus nicht auferstanden, haben wir gelesen, so wäre unser Glaube eitel und wir wären noch in den Sünden. Aber durch das, weil der Kreuzestod und die Auferstehung, sie sind eng miteinander verbunden. Jedes Evangelium, das mehr Gewicht legt auf den Tod Jesu und die Auferstehung nicht so betont und es, Hauptsache, ja, das Opfer, was Jesus gebracht hat, in seinem Blut sind wir gerettet und so weiter. Und die Auferstehung nicht so betont, das ist kein vollkommenes, das verliert, solch ein Evangelium, das verliert die Kraft. Nicht umsonst haben wir gelesen, für uns ist das Wort vom Kreuz eine Kraft Gottes, weil das alles einschließt, weil das alles miteinander verbunden ist. Und das ist diese Kraft Gottes, die den Menschen auch erweckt. Wenn und so wirkt das miteinander. Das ist auch eine Frucht von dem Kreuz. Durch die Vergebung der Sünden oder Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott, sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 5, Vers 1. Das ist jetzt das nächste, wir haben in 4. den letzten Vers und siehe, nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Frieden herzustellen, ging Jesus ans Kreuz. Wir wissen alle die Geschichte, wo Jesus Geburt angekündigt wurde und wo Jesus geboren ist, da haben die Engel gesungen, Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Und um diesen Frieden wirklich herzustellen und dieses Wohlgefallen unter den Menschen, da musste Jesus ans Kreuz gehen. Ohne Kreuz wäre dieser Friede in der Menschheit nicht hergestellt worden. Ich will nicht sagen, alle Menschen, aber die, die an Gott glauben, die Christus angenommen haben, die seinen Opfertod wertschätzen, die haben Frieden im Herzen gefunden. Es ist nicht der Friede in der Welt, es ist nicht der Friede zwischen den weltlichen Reichen, sondern es ist der tiefe Friede des Herzens. Wer der Herr ist in alle Vernunft, den kann niemand geben, außer dem, der sein Blut vergossen hat, um diesen Frieden im Herzen herzustellen. Jesus hat gesagt, sie sollen das volle Genügen in mir haben. Also er ist gekommen, uns das volle Genügen zu geben. Und ohne den Frieden im Herzen glaube ich nie, dass ein Mensch das volle Genügen hat. Wer aber den wahren Frieden Gottes im Herzen hat, der lässt sich genügen an allem. Dem kann man alles nehmen, der wird zufrieden sein. So sagt das Wort Gottes. Was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen? Aber die Seele ginge verloren. Wenn da kein Frieden wäre, jagt nach dem Frieden und der Heiligung. Ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Heißt. Dort sagt der Friede, ist am ersten erwähnt. Wenn kein Friede ist, kann keine Heiligung sein. Wenn kein Friede ist, da kann auch keine Hoffnung sein. Und um diesen Frieden herzustellen, das ist auch eine Frucht des Kreuzes, ging Jesus Christus an das Kreuz, um diesen Frieden herzustellen. Nun, durch die Vergebung der Sünden haben wir die Rechtfertigung und dann weiterhin auch durch die Ausgießung des Heiligen Geistes haben wir die Heiligung und dieses, wie gesagt, wenn die Frucht des Kreuzes ist eine völlige Erlösung und völlig ist erlöst ist der Mensch dann, wenn alles getilgt ist, auch das eigene Ich. Wenn das eigene Ich getilgt ist, wenn der Mensch nicht mehr seine Ehre, sein Wohlergehen, seine Meinung bedeuten soll, wer einen Namen sucht oder alles, was auch sein mag, ob es Reichtum ist, was es ist, alles das, das ist mit dem eigenen, mit dem alten Menschen verbunden. Das Kreuz aber, das Opfer Jesu Christi am Kreuz, das hat uns befreit von dem alten Menschen. Der Apostel Paulus sagt, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Warum? Weil der alte Mensch mit seinen Werken getötet ist. Er ist am Kreuze abgestorben, so wie Jesus am Kreuz starb. Fleisch. Und dass er starb und die Welt, er war für diese Welt tot. Später nach der Auferstehung ist er bloß den Kindern Gottes erschienen. Und so auch wir. Ferner seid ihr, achtet euch dafür, dass hier also der Sünde tot seid. Dass wir nicht mehr sollen der Sünde leben, der wir abgestorben, wenn das eigene Ich gekreuzigt ist, dann sind wir von dem frei. Also das ist auch eine Frucht, was das Kreuz bewirkte. Ohne den Opfertod Jesu wäre dieses nicht geschehen. In Galater 2, Vers 19, lasst uns mal lesen, da sagt der Apostel Paulus die Worte, weil ich habe es mit meinen Worten so gesagt, aber lasst uns es lesen, wie es heißt. Galater 2, Vers 19 und 20. Hier sagt der Apostel Paulus, ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christo gekreuzigt. Und dann weiter sagt er, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Ich lebe, wir leben alle. Wir leben auch im Geistlichen, aber nun nicht ich sei der Leib, das eigene Ich ist weg, sondern Christus lebt in mir. O möge doch Gott geben uns einem jeden, dass wir möchten doch auch mit dem Paulus einstimmen können über das, ich lebe, aber nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aber Geschwister, wenn wir dieses Wort sagen, lasst uns aufpassen, dass wir nicht etwas auf uns laden, was wir im Leben nicht tun können. Ich fürchte mich, es wirklich so auszusprechen, in solch einer, in solch einer Betonung, denn ich kenne mich, wir sind Menschen, wir sind hinfällig, aber lasst uns bestreben. Dazu hat uns Gott Zeit gegeben, dazu sind wir in der Gnadenzeit und leben heute noch, zum uns vervollkommen, zum dem ähnlich, bis das Ebenbild Jesu in uns eine Gestalt gewinne. Das ist Gottes Plan mit uns. Das nächste, was das Kreuz, eine Frucht des Kreuzes, das ist ja die Heiligung. Ich habe schon über das gesprochen, das ist eng miteinander verbunden, aber ich möchte etliche Verse, lass uns mal Hebräer Kapitel 10 aufschlagen. Hebräer Kapitel 10 und hier den 10. Vers. In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Aber wenn wir diesen Vers so nehmen, herausholen, herausnehmen, dann können wir nicht ganz verstehen, um was es geht. Jetzt lasst uns mal vom 4. Vers lesen, was hier sagt. Denn es ist unmöglich, durch Ochsen, Bocksblut, Sünde wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber hast du mir bereitet. Das sagt Jesus zu seinem Vater. Das ist eine Bibelstelle vom Alten Bund von Psalmen. Der David als ein Prophet hat das zuvor gesagt. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Jesus kam, wir wissen. Und dann sagt er im 10. Vers, in diesem Willen sind wir geheiligt. Dann sagt er im 7. Vers, im 8., nachdem er, wie oben gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer, hast du nicht gewollt, sie gefallen dir nicht. Da sprach er, siehe, ich komme zu tun Gott deinen Willen. Da hebt er das erste auf und setzt das andere ein. Jesus kam, den Willen seines Vaters zu erfüllen. Wenn wir uns erinnern, lasst uns mal zurückgehen an den Jakobsbrunnen, Johannes 4, wo die Jünger kamen und sagten, Meister, iss. Und er sagte, ich habe eine andere Speise. Ja? Und sie dachten, und dann hat er es ihnen auch erklärt, was seine Speise ist. Seine Speise ist das, dass er den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat. Das war seine Speise. Geschwister, es war im Heiland sein Wille, völlig gehorsam zu sein. Und so kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich gelesen habe in Philipper. Wenn dort steht, lasst uns gesinnet sein, wie Jesus Christus auch war, im völligen Gehorsam. Dieser Gehorsam konnte nur vollbracht werden, weil er sich ganz in den Willen seines Vaters legte, weil er gehorsam war, diesen Willen zu erfüllen. Und dann sagt er, wenn er hier gesagt hat, in diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Lebens Jesu Christi. Das war Gottes Wille, dass Jesus Christus an das Kreuz ging, dass er sich kreuzigen ließ, dass er sein Blut vergoss. Und dieses wirkte, wie der Prophet gesagt hat, ein Zwiefaches. Es wirkte dies, dass unsere Sünden vergeben sind, die wir schuldig sind. Aber es wirkt ja auch das, dass das vertilgt wird für das, was wir nicht schuldig sind. Was eigentlich uns von Adams Natur mitgegeben ist. Das war der Wille Gottes, zum ein reines, gerechtes, heiliges Volk darstellen, das da wirklich würdig ist, seinen Namen zu tragen. Geschwister, der sich dahin gegeben hat, der ist auch imstande, uns zu reinigen und uns die Kraft zu geben, dass wir nach dem Ebenbilde, nach seinem Ebenbilde leben können. Aber da müssen wir genauso, so wie er gesagt hat, ich komme, deinen Willen zu tun. Wenn wir willig sind, viele haben es schon erfahren, wenn wir auch lesen von in den Schriften verschiedene, wie die Leute, die was sich völlig hingegeben haben, die sich losgemacht haben, die haben wirklich so ein Leben geführt. Wenn ich und du nicht nachkommen dieser Bedingung, dann ist nicht Gott schuldig, dann ist nicht Jesus Christus schuldig, dann hat das Blut Christi seine Kraft nicht verloren. Geschwister, dann bin ich ganz und gar alleine schuldig. Lasst uns erinnern, was hat der Lieblingsjünger Johannes geschrieben, von einem sündenfreies Leben. Ich will nicht viel. Lest 1. Johannes Kapitel 3 durch und wir werden sehen, dass die Gnade Gottes kann jedes aufrichtiges Herz fähig machen, seinem Heiland aus Liebe, aus Achtung für das, was er für mich getan hat, auch so sein Leben einrichten, dass es dem gleicht, der es erkauft hat und der uns das Urteil geben will. Und jetzt noch der letzte Vers, von dem will ich lesen, 13, Kapitel 13, Hebräer 13, der 12. Vers. Das ist nochmal die Bestätigung. Hier sagt er, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Jesus hat gelitten, außer vor dem Lager. Geschwister, wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir ein Leben führen möchten, welches vor Gott wohlgefällig ist, dann müssen wir aus dem Lager hinausgehen. Das heißt, wir müssen alles das verleugnen, dort, wo wir bis jetzt gewandelt haben. Und die Schmach Christi auf uns nehmen. Die Schande, von Jesus heißt es, er achtete der Schande nicht, denn er sah an die Belohnung. Er war Gottes Sohn. Und es steht dennoch geschrieben, er achtete der Schande, denn er sah an die Belohnung. Lasst uns auch an die Belohnung denken. Lasst uns an die Länge der Ewigkeit denken. Und denken, wie kurz ist doch unser Leben hier. Was hilft, wenn ich hier alles erreiche? Aber was hilft, wenn ich meine Seele verliere? Und wenn wir an das denken, achten an die Belohnung, dann sind wir willig, aus dem auszutreten, Schande, Schmach auf uns zu nehmen und Jesu nachfolgen und seinen Opfertod wertzuschätzen. Das nächste. Und der 14. Vers wollte ich noch dazu lesen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 10, Vers 14, ich bin jetzt in Hebräer 13, Hebräer 10, Vers 14, hier sagt er, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Von was ist die Rede? Heiligung ist eine Reinigung. Mit einem Opfer, das Blut Jesu Christi, reinigt uns von aller Untugend, von aller Sünde, aber auch von aller Untugend. Und diese Verse, das ist der Beweis und das ist die Frucht, was das Kreuz geschaffen hat. Noch eins, was ich betonen will bezüglich dieses. Das ist, das Kreuz, durch das Kreuz ist auch der Zaun, der zwischen den Juden und den Heiden aufgerichtet war. Lass uns mal ausschlagen, Epheser Kapitel 2. Epheser, dann brauche ich es nicht mit meinen Worten sagen. Kapitel 2, Abvers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz so in Geboten gestaltet war, auf dass er aus zweien einen neuen Menschen in ihm selber schiefe und Frieden machte, und dass er beide Versehende mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Gott sei Dank, hier ist nicht Heide, hier ist nicht Jude, hier ist nicht großer, kleiner, Gelehrter oder Ungelehrter, Sklave oder Freier, sondern Jesus Christus hat diesen Zaun, der dazwischen war, abgebrochen. Und der hat die Menschheit versehen durch sich selbst, aber durch seinen Opfertod am Kreuz. So lesen wir hier, weil er ans Kreuz gegangen ist. Das ist auch eine Frucht des Kreuzes. Wäre Christus nicht gestorben, so wäre diese Teilung geblieben. Aber leider, wenn Gott hat versehen die Menschheit, wenn jeder, der aufrichtig zu Gott kommt, ein Kind Gottes wird, der gehört zur Gemeinde Christi, der gehört zum Volk Gottes. Aber Geschwister, gleich am Anfang schon in der Morgenzeit, war der Teufel bemüht zum Unfrieden, Unsicherheit, Trennungen, Spaltungen. Nicht umsonst, sagt der Apostel, es müssen Spaltungen unter euch sein. Zum Teil glaube ich es auch, auf dass die offenbar werden, die rechtschaffene Kinder Gottes sind. Aber so ging es. In den Jahrhunderten hat sich das Christentum, der christliche Glaube, zersplittert in hunderte Sekten. Was freilich vor Gott nicht wohlgefallen war, was ein Greuel ist. Geschwister, was sehen wir heute in der Zeit, wo wir leben? Warum beten wir für die Einheit der Kinder Gottes? Wenn die Gemeinde Gottes besteht aus allen wahrhaft wiedergeborenen Menschen, egal Nationalität, Rasse, egal wo sie sich befinden, wenn die wiedergeboren sind, dann sind sie eingeschrieben in das Buch des Lebens. Aber Menschen bemühen sich doch immer durch ihre eigenen Satzungen. Es ist so, jede Benennung, die behauptet, wenn du von uns kommst, dann musst du unsere Regel, du musst dich fügen in unsere Ordnung. Und das ist wieder dasselbe, was geschehen ist. Und warum? Das Volk Gottes wurde gespalten. Nicht, dass man sagt, die Nationen, sondern das Volk Gottes. Das ist im Teufel sei bei mir, zum das Volk Gottes unsicher machen, zum das Volk Gottes zu spalten. Das nächste, Geschwister, was das Kreuz bewirkte, jetzt komme ich auf das, die zweite Bibelstelle, was wir gelesen haben. Ich komme nochmal, ich will diese Bibelstelle nochmal lesen. Philipper, Kapitel 2. Das ist zwar die edelste, die schöne Frucht, was das Kreuz auch vollbrachte. Und hier habe ich gelesen den 8. Vers, aber lasst uns lesen vom 5. Vers. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Geschwister, wo wir in Ebbingen waren das letzte Mal, da hat der Bruder Riedhammer gesprochen über die Liebe Gottes. Und unter anderem hat er besonders betont die 7 Worte, was Jesus am Kreuz aussprach. Das ging mir zu Herzen. Und seit jener Zeit ist mir immer wieder dieser Gedanke gewesen. Und so, weil wir am Kreuz sind, weil wir vom Kreuz sprechen, und da war es mir auf dem Herzen, auch etliche, vielleicht nicht alle Worte. Ich kann es nicht so übergeben, wie er es, aber ich sage so, Am Kreuz, da hat sich erst die edle Gesinnung Christi, seine grenzenlose Liebe zu uns Menschen, seine Ergebenheit in den Willen des Vaters, das hat sich erst am Kreuz so recht herauskristallisiert. Wenn Jesus Christus in seinem Leben war ein wirkliches Vorbild, wenn er uns gelehrt hat, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen. Und wenn diese Dinge waren, das hat er seine Jünger gelehrt. Er hat seine Jünger gelehrt, dass sie sollen barmherzig sein, liebevoll, verständnisvoll für jeden anderen, sich nicht erheben, höher achten wie den anderen selbst. Aber wenn wir jetzt an diese Worte denken, was Jesus am Kreuz gesagt hat, dann sehen wir in Wirklichkeit, in den größten Schmerzen, im größten Leiden, war er doch bereit, das, was er seine Jünger gelehrt hat und auch uns, dass er das in Wirklichkeit beziehen, ausgelebt hat, und zwar in den schwersten Stunden seines Lebens. Und wir sagen, der Heiland sagte einmal, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wir sagen, lasst uns gesinnet sein, wie Jesus Christus auch war. Wenn wir diese Gesinnung, dann müssen wir von ihm lernen. Von ihm lernen, dann müssen wir wissen, wie sein Leben war. Und das können wir nur in der Heiligen Schrift finden. Das können wir besonders in den vier Evangelien finden. Und deshalb lohnt sich, dass wir dieses Evangelium wirklich studieren. Es lohnt sich. Nun, das Erste will ich erwähnen, was das erste Wort, was er gesagt hat. Wo er am Kreuz hing, wo sie ihn haben hingelegt auf das Kreuz, haben ihn angenagelt. Und welche Schmerzen waren es, wo sie den Stamm aufgerichtet haben und dann in das, ich nenne es Fundament, hineingesetzt haben. Welche Schmerzen hat er durchgemacht? Und in diesen Schmerzen sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus gelehrt hat seine Jünger, Matthäus 5 in der Bergpredigt, betet für eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Dann hat er es hier in den größten Schmerzen, hat er es bewiesen und hat seinen Jüngern und alle denen, die darum standen, vielleicht waren solche, die bei der Bergpredigt dabei waren und haben vielleicht auch gedacht, was hat Jesus gelehrt? Und jetzt sehen wir, dass er in Wirklichkeit bis ans Ende, bis zum letzten Atemzug, dieses auch ausgelebt hat. Das war das Erste. Das andere Wort. Wir wissen, von den zwei Übeltätern, zwischen die zwei Übeltätern ist der gekreuzigt worden. Aber hier sehen wir doch, dass Jesus in den größten Schmerzen hat er seine vergessen und er hat Acht gehabt. Dort hat er, wo der einer Übeltäter sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und die Antwort war, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und er hat ihn vergeben, er hat ihn angenommen, er hat ihn in Schmerzen. Geschwister, ich habe mir so vorgestellt, wenn ich in solchen Schmerzen war, hätte ich überhaupt die Stimme vernommen, wenn jemand hätte mich angesprochen. Und also in dem Sinne, dass ich jetzt soll in diesen Leiden, in diesen Schmerzen, dass ich sollte ihm etwas tun, für ihn etwas tun. Und wenn es Mitleid ist, hätte ich nicht gedacht, ich hätte es überhaupt nicht vernommen. Aber Jesus Christus, der als ein Mensch die Schmerzen auch verspürte. Aber hier sehen wir sein Mitleid, sein Erbarmen. Er kam, die Sünder selig zu machen. Er ist nicht gekommen, die Sünder zu richten, die Welt zu richten, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, die Welt zu retten. Das war seine Mission. Und dass diese Liebe, es wurde besonders betont, jedes Wort, das war aus Liebe. Die grenzenlose Liebe hat sich da bewiesen am Kreuz. Das ist die herrliche Frucht des Kreuzes, auch was wir sehen können, trotz den großen Schmerzen, was Jesus doch, wie er doch für seine Mitmenschen, wie er gesonnen war. Das Nächste. Lass uns mal aufschlagen, Johannes Kapitel 19. Johannes Kapitel 19, und hier lesen wir den 26. und 27. Vers. Vers 26. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Heiland war in den letzten Zügen. Er sieht seine Mutter stehen. Sein Herz verspürt die Liebe zu der Mutter. Und er sorgt für ihre Zukunft. Wir wissen nicht, was mit Josef war. Wir wissen nicht, wie die Verhältnisse, in welchen seine Mutter zu jener Zeit war. Aber wir sehen die grenzenlose Fürsorge des unseres Herrn und Heiland für die, die ihm lieb waren, die ihm nahe waren. Lasst uns erinnern, an einem Platz kamen und jemand sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder warten auf dich. Die wollen mit dir reden. Was hat Jesus gesagt? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Er zeigte auf die, die das Wort Gottes hören, die es tun. Das sind meine Brüder, meine Mütter. Ja, also diese sind's. So sehen wir, wenn Jesus für seine Mutter gesorgt hat, dann sind die, die sein Wort hören, die ihm nachfolgen, die ihn aufgenommen haben, die ihn achten, wie die Sänger gesungen haben, als ihren Herrn und Gott. Dann sind die seine Mutter, dann sind wir seine Brüder, seine Mutter und seine Schwestern. Und wenn er für die gesorgt hat, wenn er für die im letzten Augenblick gesorgt hat, Geschwister, dann sorgt er auch für uns. Und deshalb heißt es: Warum sorgt ihr? Alle eure Sorgen werft auf mich, ich sorge für euch. Da sehen wir die väterliche Fürsorge. Nichts ist vergessen geblieben am Kreuzestamm, an das der Heiland nicht gedacht hat, für seine Kinder wohlzutun, für sie zu sorgen, achten, und dass ihre Zukunft soll in Wirklichkeit gesichert sein. Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht wissen, was uns morgen erwartet. Ich brauch nicht viel darüber sagen, jedes weiß, um was geht. Aber Geschwister, in all diesen Dingen, ich habe gelesen, jemand schreibt über das und sagt, wenn in solchen Zeiten wir sind und uns alles weggenommen wird, wenn alles schief geht und so weiter, und wir sind dennoch freudige Kinder Gottes, das ist Sieg. Und wenn wir diese Zusage haben, dann lasst uns auf der Siegerseite sein, wie der Bruder Naylor in dem Lied schreibt. Ja, wir wissen, wo der Heiland gelebt hat. Dann hat er auch einmal die Frage gestellt: Kinder, habt ihr je Mangel gehabt? Herr, nie keinen. Wo Jesus bei ihnen war, da hatten sie nie keinen. Sie wussten, und wenn auch Hunger war, wenn auch sonst etwas war, aber sie wussten, der Meister ist da. Wo er auch verstanden ist, Johannes 21, und dort lesen wir dann: Und die Jünger, die ganze Nacht haben sie gefischt, jetzt kamen sie, wo sie nah ans Ufer kamen, stand jemand, sahen sie Kohlen gelegt, ein Feuer. Und wo sie nahe kamen: Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Nein, Herr, wir haben nichts zu essen. Und wie es weiter dann ging, wissen wir. Und dann hat er gesagt: Kommt, haltet das Mahl. Noch hat er bewiesen, dass er wird sie nie verlassen. Das ist schon nach der Auferstehung geschehen. Also, sollten wir verzagt sein? Sollten wir nicht danken einem Heiland, der sich geopfert hat, der für uns besorgt ist, der seine Kinder nie verlässt, der uns tragen will bis ins Alter, bis wir grau werden, bis an der Welt Ende. Wo bleiben die Verheißungen? Sind sie nicht denen gegeben, die ihn lieb haben? Doch, Geschwister, und darum möchten wir doch von denen sein, die ihn lieb haben. Im hohen priesterlichen Gebet, ein Vers will ich nur sagen, ich bitte nicht allein für die, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Egal was auch kommt, da sind wir eingeschlossen. Er hat für uns gebetet. Wir kennen heute den hohen Priester, der zur Rechten des Vaters sitzt. Der nimmt sich unser an, und zwar täglich und ständig. Und er vergisst uns nie. Und deshalb, lasst uns diese völlige Hoffnung, dieses Vertrauen, der Hebräerbriefschreiber sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Warum das Wort groß dazwischen hat, zum uns aufmerksam machen, dass wir sollen daran denken, es gibt Vertrauen, man kann vertrauen, aber ob es wird oder nicht, aber dies ist das größte Vertrauen, denn der, der unser Herr, unser Erlöser, unser Gott ist, der hat es versprochen und der es verheißen hat, der hat auch Macht, es auszuführen. Nun, der Herr Jesus hat gesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Händen. Warum hat er das gesagt? Der wusste, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Er hat den Willen des Vaters bis zum letzten Atemzug hat er erfüllt und war gewisser Zuversicht, dass das Wohlgefallen seines Vaters auf ihm ruht. Es wurde öfters erwähnt, die Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den hören, Geschwister, das war der liebe Sohn Gottes, der um unser Willen sein Leben hat gegeben am Kreuzestamm. Und deshalb ruft die Stimme heut uns zu, den höret in eurem ganzen Leben. Was er euch sagt, der wird nie etwas von mir und von dir fordern. Das, was nicht, was für uns nicht heilsam ist und gut ist. Nun zusammenfassend. Ja, und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Jetzt hat er gewusst, er hat den ganzen Willen Gottes erfüllt. So sollen auch wir sein, dass wir am Ende unserer Laufbahn auch sagen können, Herr, ich habe das getan, was du von mir erwartet hast. Zusammenfassend, also das Kreuz, das brachte uns die völlige Erlösung, das brachte uns ewiges Leben, das tötete die Feindschaft, das zwischen den Kindern Gottes, egal welcher Stand sie sind, egal welche Nationalität, das hat Freundschaft gebracht. Und am Kreuze, wie wir schon gesagt haben, hat sich in Vollkommenheit offenbart Jesu edle Gesinnung, Charakter, Liebe, unergründliche Liebe, unerschöpfliche, und ist uns geschrieben, dass wir sollten daraus lernen und sollten uns auch bemühen, ihm nachahmen. Gott gebe, dass wir es zu Herzen nehmen, unseren Heiland achten und uns bemühen, so viel an uns möglich ist, ihm treu zu dienen. Amen.